ARD Sounds.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Modelland.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Disney's America.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Es ist Gluthitze, auch hier in ARD Sounds, wo Caro und ich uns auch diese Woche hier zu höchsten Temperaturen treffen, um gemeinschaftlich unsere Tabs zu schließen. Denn Tabs gehen auch auf, wenn die Hitze da ist. So ist es doch, oder ja. Caro? Herzlich willkommen.
Wisst ihr noch, als wir letzte Woche gesagt haben, es ist so heiß, es ist schlimmer.
Es ist noch heißer.
36 Grad.
Und wir mussten jetzt hier unsere Ventilatoren und kleinen Klimaanlagen hier ausmachen, damit man die nicht hört, während der Aufnahme.
Damit ihr euch nicht beschwert, dass ihr da irgendwas gehört habt, so ein Klicken.
Ja, genau, so sind wir zu euch.
So leiden wir nämlich für euch.
So, aber wir haben natürlich trotzdem sehr, sehr viele Tabs hier heute dabei. Wollen wir direkt reinspringen,
ja.
Wie ins kühle Nass?
Der Ratschlag ist ja, man soll bei der Hitze drin bleiben. Was gibt's da Schöneres, als drinnen zu liegen mit Handy an?
Podcast hören.
Mit Falls Handy an, ihr, Tabs auf.
Genau, oder, und ihr könnt Podcast hören. Vielleicht seid ihr ja auch gerade unterwegs, weil ihr schon auf der Urlaubsreise seid.
Mhm.
Es haben ja jetzt die Ferien begonnen in 3 Bundesländern. Vielleicht seid ihr gerade im Auto und brutzelt
ich
auch vor
Ich fühle mich
hin.
Wie in so einem Radio, der mir jetzt durchsagt, welche Bundesländer Urlaub haben,
ich
wo ist Hitzewelle.
Noch die Blitzer
Mach mal Stau noch.
Hier. Ja klar, Stau und Blitzer-Service. Ah. Ich habe da früher mal gedacht, das heißt Pizza-Service. Ich habe das nicht gecheckt
Süß.
Als Kind. Mit den neuesten Stau- und Pizza-Service, habe ich gedacht. Ist aber nett, dass die immer durchgeben, wo jetzt hier der nächste Pizza-Service ist, falls man eine Pizza braucht.
Sehr süß.
Naja, okay, also das geht's heute bei uns nicht. Ich dachte mir, ich bringe hier so ein bisschen mal hier die Stimmung des Landes rein.
Ja.
In the pod.
Holst die Leute ab,
ja,
nimmst sie an die Hand und schubst sie in die Tabs.
Richtig, so
mache
ich das.
Wer fängt denn eigentlich an? Das haben wir nicht abgesprochen.
Das haben wir nicht abgesprochen, das ist ja mal ganz was Neues. Mir ist egal. Mir ist egal.
Dann mach du.
Okay. Wir haben hier in den letzten Folgen ja schon mal darüber gesprochen, hier und da jetzt zur Fußball-WM in den USA, wie die benutzt wird, um jetzt symbolträchtig die US-amerikanische Geschichte mit Entertainment zu verbinden und zu zeigen, wie geil man doch drauf ist. Und dabei ist mir wieder ein Video eingefallen, was ich schon vor längerer Zeit mal geguckt habe und jetzt wieder rausgekramt habe. Und zwar war das ein Video-Essay auf YouTube von dem Kanal Defunctland über einen bizarren Disney-Park, der nie gebaut wurde, mit dem Namen Disney's America. Der wurde nie tatsächlich gebaut, aber es gibt sehr genaue Pläne, wie dieser Park hätte aussehen sollen. Und die kann man sich angucken. Und das habe ich mir nochmal für diesen Podcast gemacht. Was also gewesen wäre, wenn dieser Park Realität geworden wäre. We know, ich habe eine kleine Disney-Park-Obsession. Einige Tabs dazu schon aufgehabt. It's a Small World,
Disney Strike. Du bist ein Disney-Adult, Miguel Rubinski.
Nein. Da haben wir auch schon mal die Tabs zu gehabt. Du hast aber auch schon mal hier Schneewittchen und die Problematic Stereotype in den Zeichentrickfilmen und so weiter und so fort. Ich gucke gerne diese Zusammenfassung von so Nerds auf YouTube, wie da was entstanden ist und so weiter. Ich bin da recht tief drin in der Materie, aber nicht so tief wie unser Hörer Thilo, der mir immer schreibt, wenn wir hier Disney-Tabs offen hatten und mir sogar mal erzählt hat, dass er in allen 12 Disney-Parks der Erde war und 5 unterschiedliche It's a Small World-Bahnen durchfahren ist. Heute besprechen wir aber einen Park, den er nicht hat besuchen können, weil es ihn eben nicht gibt. Disney's America klingt schon so, als könnten hier und da vielleicht ein paar Problematiken aufkommen bei diesem Park. Es klingt sehr patriotisch, weil es patriotisch sein sollte. Der Patriotismus ist ja tief in der DNA des Disney-Konzerns verankert und da kann man sehr wohl sagen, der Fisch stinkt vom Kopf her, weil es fängt schon bei Walt Disney selber an. Walt Disney war ein glühender Patriot, merkt man auch seinen Film und den Parks an, immer diese ewige American Dream Erzählung und so weiter und so fort, vom kleinen Bauernjungen geschafft zum Millionär und Amerika irgendwie Magie beigebracht und so weiter.
Glühender Antisemit.
Außerdem haben wir auch alles schon in unterschiedlichen Tabs mal genauer dargelegt. Disneyland zelebriert tatsächlich bis heute jedes Jahr den Veterans Day, wo US-amerikanische Soldaten geehrt werden und postet dafür auch gerne solche Videos.
For 70 years, every single day, Disneyland has honored veterans with an American tradition.
It's the most beautiful country in the world.
Disney is dedicated to the ideals and the dreams that have created America.
Ja, die haben sie irgendwie nicht alle mit ihrem America. Gut, dass wir in Deutschland kein Problem mit Patriotismus haben.
Man sieht da Mickey Mouse mit so Soldaten posieren.
Ja.
Und man hört auch Walt Disney, wie er selbst sagt, Disneyland ist den Ideals, Dreams und den Facts that created America gewidmet. Es gibt in unterschiedlichen Parks auch so Abraham Lincoln, Animatronics, so eine Präsidentenhalle, wo alle Präsidenten der Vereinigten Staaten in so Robotern dargestellt werden. Gab es auch mal Riesendiskussionen, wird man da jetzt Donald Trump einbauen? Ja oder nein. Es gibt im Disneyland jeden Tag eine Flaggenzeremonie, bei der die Flagge der USA gehisst wird. Und
wirklich?
Jetzt, ja, jeden
aktuell.
Morgen. Jeden Morgen.
Als ich wusste von dieser Parade, die ist uns auch direkt über die Füße gelaufen, als wir
gibt's
ins
mehrere am
Disneyland
Tag,
Paris ja. da reinkamen. Aber dass in den US-Parks dann auch jeden Tag die Flagge gehisst wird?
Ja, jeden Morgen.
Okay.
Und jetzt am 4. Juli, das ist nächsten Samstag, gibt es sogar ein 24-Stunden-Fernseh-Event zum 250. Unabhängigkeitstag der USA. Disney Celebrates America. Also der Disney-Konzern und die USA sind eng miteinander verbunden und das Ganze gipfelte einmal in diesen Plan zu eben diesem Park, zu Disney's America, der Anfang der 90er Jahre gebaut werden sollte.
Also wirklich America, der Park. Ein Park
über America.
USA.
Richtig. Hintergrund waren eigentlich eine geschäftliche Idee, nämlich weil sie Geldprobleme hatten, mussten sie einen billiger herzustellenden Park kreieren. Disneyland Paris war gerade in der Mache und hat bei Disney-CEO Michael Eisner große Probleme gemacht, weil es das Budget gesprengt hat. Und da kam die Idee auf, wie wäre es denn, wenn wir einen weiteren, kleineren Disney-Park eröffnen, der vielleicht nicht so teuer ist, um die Kohle wieder reinzubekommen. Insgesamt ging es dem Disney-Konzern zu der Zeit allerdings recht gut. Die Schöne und das Biest war gerade ein Major-Hit. Auch Aladdin und König der Löwen, also viele Hits Anfang der 90er Jahre. Da wird ja auch von der sogenannten Disney-Renaissance gesprochen. Die Arbeit an Pocahontas hat gerade angefangen und so sind sie auf die Idee gekommen, Moment mal, wie wäre es denn, wenn wir einen Disney-Park machen, der sich mit der US-amerikanischen Geschichte beschäftigt.
Win-win!
So, eine sehr gute Idee, wo die Geschichte der USA ja schon an sich so herrlich unproblematisch ist. Und das Gute ist jetzt, die Pläne waren sehr detailliert fertiggestellt und man kann die heute im Internet nachlesen, wie sie sich das so vorgestellt haben. 2 Jahre haben sie an diesem Konzept gearbeitet, was sie dann vorgelegt haben. Und soll ich dich da mal so ein bisschen durchführen, wie
sehr
das so
gerne.
Hätte aussehen sollen? Es sollte
gespannt.
9 Länder geben in diesem Park. Wenig Disney-Cartoon-Bezug, sondern schon wirklich so historische Figuren. Da gab es das erste Land, mit dem man in den Park reinlaufen konnte. Das war Crossroad USA. Hier sollte das US-Amerika des 19. Jahrhunderts zum Leben erweckt werden. Mit einem See, einer alten Brücke, alten Schiffen. Man ging dann in so einen Park. So, bis hierhin geht's.
Mhm. Ja,
dann ist man ins zweite Land gekommen, Enterprise Territory. Hier sollte man die Industrialisierung durchlaufen können. Da gab es auch schon so Konzeptzeichnungen von so dampfenden Firmen. Sieht total deprimierend aus. Ich frage mich, wer durch diesen Park hätte laufen sollen. Eine Attraktion, die da gebaut werden sollte, war die Industrial Revolution. Halb Achterbahn, halb Museum, wo man gefährlich nah an einen Bottich geschmolzenen Metalls heranfahren konnte.
Cool.
Cool. Dann kommen wir in Land 3. We the People. Hier sollten die Jahre 1870 bis 1930 gefeiert werden. Die Migration, die die USA zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Es sollte eine Nachbildung des New York City Ellis Island Gebäudes geben, wo es eine Show drin geben sollte, die die Geschichte der MigrantInnen nacherzählt. So, dann gehen wir in Land 4, Victory Field, 1930 bis 1945. Hier sollte man von einem Flugzeug aus Fallschirm springen können, wie ein Soldat. Oder sich an einer Waffe probieren können, um die US-amerikanische Freiheit zu verteidigen.
So wie Maus und Schokolade mit Nazis statt Mäusen?
Ja.
Im Phantasialand?
Richtig. So in etwa kann man sich das vorstellen. Also für jeden was dabei, da freut sich auch der Vater, wenn er sich endlich mal wieder eine Waffe bedienen darf. Und dann kann man weitergehen in Land 5, State Fair. Hier sollte es amerikanische Small Towns geben. Die wurden hier zelebriert. Also klassische Fair, Fahrgeschäfte, Riesenrad etc. pp. Hotdogs, Maisfelder und so weiter und so fort. Dann in Land 6 sollte es eine Family Farm geben, eine Hommage an US-amerikanische Bauernfamilien. Wie produziert man Essen? Wie kümmert man sich um Farmtiere? Zum Anfassen mit Streichelzoo. Ein Barn Dance sollte es geben, das ist dieser Scheunentanz, den ich vor allem aus dem Hannah Montana Film kenne.
Hold down, throw down.
Genau. Und wenn man sich da quasi so ein bisschen ausgeruht hat, dann konnte man in Land 7 gehen, den Civil War Fort.
No.
Bürgerkrieg für die ganze Familie. Hier sollte man das Daily Life eines Soldaten ganz genau kennenlernen. Es sollte eine 360-Grad-Kinoleinwand geben, die die BesucherInnen inmitten des Bürgerkriegs beamen sollte. Außerdem war das Civil War Land Schauplatz für das nächtliche Feuerwerk. Das durch den vor Ort inszenierten Krieg ausgelöst wurde.
Mhm, okay.
Also ganz viele tolle Ideen. Land 8 war dann ein Part des Parks mit dem Titel Native America. Genauso unproblematisch geht's weiter.
Ich habe mich schon gefragt, wie sie das machen. Also bisher klingt es ja mehr so nach den glorreichen Momenten der US-Geschichte, die man da in Parkform aufbereitet.
Ja.
Was machen sie jetzt mit dem Kapitel Sklaverei? Was machen sie mit dem Kapitel in Anführungsstrichen Entdeckung, Eroberung und Abschlachtung?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Bei diesem Park gab es natürlich dann eine Reihe von Katastrophen, die mal mehr, mal weniger abzusehen waren. Womit die Disney-CEOs tatsächlich schon gerechnet haben, war, dass es recht heikel sein könnte, eben die von dir gerade angesprochenen Punkte zu behandeln und das in Parkform darzustellen. Sie hatten in erster Linie Angst davor, dass die Menschen sie dafür kritisieren, da so eine Fairy-Tale-Version draus zu machen, so eine Magical-Disney-Attraktion, und haben sich daher vorgenommen, keine Beschönigung im Park zu haben, was aber wiederum zu der Entscheidung geführt hat, dass sie eben all diese dunklen Kapitel miterzählen wollten. Und das haben sie eben dann auch in diesem Native America Land gemacht, wo man dann die Zeit vor der Kolonialisierung beobachten konnte. Stichwort Pocahontas. Hier sollte es eine Rift Raft Ride geben und Dörfer, wo so ja auch so Tipis dann aufgestellt wurden, so Dörfer von Native Americans in der klischeehaften Darstellung. Ich habe in Disneyland Paris mal in der Davy Crockett Ranch übernachtet und da gibt es auch so typische Tipi-Klischee-Darstellung. Und ehrlicherweise in vielen anderen Parks ja auch in Deutschland auch das Phantasialand und
ja,
so weiter.
Ja, da müssen wir gar nicht, da müssen wir uns hier in Brühl bei Köln gar nicht verstecken.
Da gibt es ja Afrika, das Land.
Ja,
ne?
Da gibt es Mexiko, China, Berlin, Fantasyland und Afrika. Und Elfenland. Also Elfenland, Fantasy, Mystery gibt's noch.
Alles in einem.
Ja, genau.
Ja, so ähnlich war das hier auch. Also das ist ja durchaus ein Phänomen, was man in mehreren Parks schon gesehen hat. Das Ganze gipfelte hier jetzt in Disney's America in Land 9, President's Square. Hier sollte die Geburt der Demokratie gefeiert werden und US-amerikanische Patrioten im Mittelpunkt stehen. Auch in so Animatronic-Versionen wie in dieser President's Hall, wo man auch den Abraham Lincoln schon gesehen hat. Außerdem sollten Kinos gebaut werden in diesem Park, in der President Debates laufen. Also stell dir mal vor, als würde man hier so in Deutschland im Heidepark dann so das Kanzlerduell in 4D im 4D-Kino laufen lassen, wo man nochmal so angespritzt wird, wenn Friedrich Merz irgendwie redet oder so. Also irgendwie ganz viel komische Ideen, die sie sich da ausgedacht haben, und am 11. November 1993 wurden diese Pläne dann der Öffentlichkeit und Presse vorgestellt. Umgesetzt werden sollte das Ganze mit 650 Millionen Dollar und eröffnet werden sollte das 1998. Aber dazu kam es ja eben nie durch diese Reihe an Katastrophen. Und die erste war schon direkt bei dieser Vorstellung. Da hat nämlich Bob Wise, einer der Imagineers, der an diesem Park gearbeitet hat, bei der Konzeptvorstellung das hier gesagt.
We want to make you a Civil War soldier. We want to make you feel what it was like to be a slave or what it was like to escape through the Underground Railroad.
Super Idee.
Stark. We want to make you feel what it was like to be a slave. Wenn man sich als Familienattraktion etwas wünschen kann, dann ja, dass man sich gerne nochmal so fühlt wie während der Sklaverei. Ja, also eine Ausstellung über die Sklaverei sollte es geben in einem Freizeitpark, und das hat natürlich dementsprechend Aufstände ausgelöst.
Und wie ich das jetzt richtig verstanden habe, dieses, man soll sich fühlen wie ein Slave, es ist der Versuch zu entkommen. Als Slave ist es eine Art Escape Room.
Genau.
Mhm, okay.
Also mehrere HistorikerInnen sind auf die Barrikaden gegangen und haben das mitunter einen Commercial Blitzkrieg genannt. Nach dieser Aussage gab es mehrere Karikaturen in Zeitungen. Da habe ich auch eine gesehen, wo so ein Kind ein Referat hält und sagt, heute erzähle ich euch, wie Mickey Mouse die Sklaven befreit hat. Also absolute Krise, schlechte Presse, alle diskutieren, sagen, wie kann Disney diesen Park bauen? Also hat Disney versucht zu retten, was zu retten ist und hat ein paar Historiker an Bord geholt, damit die an dem Projekt ein bisschen mitschrauben können und eben so das Schlimmste verhindern sollten. Und dabei ist dann aber etwas aufgefallen. Und das war der Standort, an dem dieser Park hätte gebaut werden sollen. Das war nämlich in Virginia. Und sie wollten diesen Park nahe des echten Civil War Schlachtfelds in Manassas bauen. Dort haben über 350.000 Soldaten ihr Leben verloren, während zwei Schlachten 1861 und 1862. Das ist denen vorher nicht so aufgefallen, bis diese Historiker damit irgendwie involviert waren. Das war dann so, ah ja, okay, wir wollten irgendwie in Virginia nahe Washington und so, wegen Amerika und so. Aber dann war so, ach so, das war jetzt, ach so, dass dieses Schlachtfeld. Außerdem ist dann bei den Historikern der Name negativ aufgefallen. Disney's America klingt ja irgendwie so, als würde Disney das ganze Land besitzen, als wäre das ein Besitz von diesem Konzern. Also haben sie sich da auch überlegt, okay, wie können wir das ändern? Dann sind sie zu dem Schluss gekommen, wir nennen das Ganze Disney's American Celebration. Aber auch das hat nicht so richtig funktioniert. Um diesen Fauxpas mit dem Schlachtfeld auszubügeln, hat dann der Disney-Konzern $100.000 gespendet an die Association of Preservation of Civil War Battles. Also so eine Organisation, die eben die Geschichte versucht zu konservieren und in Museen aufzubereiten etc. Aber auch das hat die öffentliche Meinung nicht wirklich besänftigt. Also stand so die Frage im Raum, lässt Virginia jetzt den Disney-Konzern diesen Park da überhaupt hinbauen? Daraufhin gab es eine offizielle Unterausschussanhörung des Senats, ob sie diesen Park jetzt bauen sollen oder nicht. Da waren mehrere Disney-Executives vor Ort und haben für die Idee plädiert. Es waren aber auch elected officials mit dabei, genauso wie die Historiker, die gegen diesen Park waren. Alle im Clinch, in so einer offiziellen Debatte und die war total wild und messy as hell. Ein Senatsmitglied hat so einen Mickey-Maus-Kopf auf den Tisch gehauen. Und ein Mitglied des Senats, Ben Nighthorse Campbell, hat da folgenden Satz gesagt.
Nobody wants a Coney Island in their backyard, but I doubt this is in the Disney plans. And as the American Indians once found out, just because you got there first does not mean you get to make all the decisions.
Okay, also die Leute in Virginia sollen sich da quasi ein Beispiel nehmen an den Native Americans, weil die mussten ja auch irgendwann einsehen, nur weil man zuerst da war, heißt es nicht, dass man irgendwas mitentscheiden darf.
Okay.
Also das ist wirklich so
gute Argumentation.
Totaler Abfuck, diese ganze Gemengelage ineinander verkeilt. Und da gab es dann jetzt eben verschiedene Standpunkte. Die einen haben irgendwie gesagt, naja gut, die US-amerikanische Geschichte ist ja jetzt nicht nur für HistorikerInnen, sondern für alle BürgerInnen. Das ist natürlich ein zugänglicher Weg, um eine neue Generation für den Geschichtsunterricht zu begeistern. Das Gegenargument hingegen obvious, es ist einfach wrong, echtes Leid, wie aus der Zeit der Sklaverei zu romantisieren. Zu fiktionalisieren und zu kapitalisieren. Trotzdem kam Disney bei dieser Debatte irgendwie besser an als die Gegenargumente und hatte dann so gute Punkte bekommen. Und irgendwie war dann die Stimmung vor Ort so, naja, vielleicht können wir diesen Park ja machen. Also sie haben Washington und die Umgebung überzeugt. Aber im Rest des Landes nicht. Da war die Stimmung in der Presse nach wie vor noch so, wie könnt ihr nur? Also hat Disney einen weiteren Versuch gestartet und hat dann eine Gruppe kritischer HistorikerInnen nach Disneyland eingeladen, um sie da so ein bisschen einzulullen. Da gibt es ja auch schon mehrere Bahnen, wie eben diesen Abraham Lincoln und so und auch diese Bahn Americans Adventure. Das haben die denen dann gezeigt und wollten die damit überzeugen, dass ihnen die Geschichte Amerikas doch sehr am Herzen liegt. Und das hat aber wieder nicht so richtig funktioniert. Die Historiker haben in dieser Bahn gesessen und waren so, nee, hier stimmt auch irgendwie
gar
nichts. Der Abraham
Lincoln, der überzeugt uns jetzt auch nicht.
Das hat dir irgendwie, stimmt dir das jetzt alles auch gar nicht. Also man merkt schon, dass viel Politik und Lobbyarbeit nötig war, um diesen Park durchzudrücken. Und irgendwann hat der Konzern mehr Geld in diese Lobbyarbeit investiert, als darin Attraktionen zu bauen und diesen Park irgendwie herzustellen. Das heißt, auch hier wurde das Budget immer knapper, wobei das ja eigentlich die ursprüngliche Idee war, einen billigen Park irgendwo so hinzurotzen, um die Schulden von Euro Disney wieder auszugleichen. Also das hat überhaupt nicht funktioniert und dann ist es ihnen völligst um die Ohren geflogen. Um die Leute dann noch zu überzeugen, haben sie eine Parade durch Virginia veranstaltet, wo jetzt unterschiedliche Disney-Charaktere mit USA-Flaggen und irgendwelchen Pins und Werbeflyern die Leute überzeugen sollten von dieser Idee, dass es jetzt eine gute Idee wäre, dieses Disney's
Aber
American
die
Celebration.
Aber die Original Disney
Genau,
All
da war dann
Stars.
Mickey Mouse, Minnie Mouse und so
mit
weiter.
Sklaven.
Haben gewunken, ja eben nicht, also mit Flaggen und wir sind hier Patriotinnen und so und haben da Werbung für gemacht und parallel dazu gab es aber einen echten Protestmarsch gegen diesen Park.
Die mit, sind aufgelaufen gegen Mickey Mouse?
Ja, da sind Leute, 3000 AktivistInnen sind auf der Straße gewesen, um diesen Park zu verhindern mit Schildern Mickey didn't free the slaves.
Das ist alles so wrong.
Während gleichzeitig eben diese Walkaround-Acts an anderer Stelle rummarschiert sind. Ja, also da gab es dann da diese zwei Gegenveranstaltungen, zwei politische Märsche gleichzeitig. Nur die einen haben halt diese lustigen Mausköpfe auf dem Kopf und verteilen Pins. Naja, also das hat alles nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Presse hat Disney in der Luft zerrissen nach dieser Parade und stand auf der Seite der AktivistInnen und der Opposition und dann haben die tatsächlich irgendwann einfach aufgegeben und Disney's American Celebration oder Disney's America, wie auch immer es dann heißen sollte, gecancelt. Es gab da noch ein paar Versuche, den Park an einem anderen Ort aufzubauen, aber auch da haben sich die Mühen nicht gelohnt und so geht der Park in die Geschichte ein als einer der größten Flops.
Hoffentlich landen die Pläne nicht mal nochmal bei Trump auf dem Schreibtisch.
Ja, das ist nämlich alles gar nicht so weit weg irgendwie. Ne?
Nee.
Also ich finde es auch schon bemerkenswert, dass jetzt ausgerechnet das dann auch so ein Problem wurde. Also natürlich wahrscheinlich, weil es so obvious ist mit der Sklaverei und so. Aber wie wir auch schon gesagt haben, in allen Parks, auch in Deutschland und weltweit, gibt es immer diese problematische Darstellung.
Ja, ja.
Aber irgendwie war das hier jetzt dann eine Spur zu weit und haben sie irgendwie eine Line gecrossed und sämtliche Historiker des Landes gegen sich aufgebracht und auch die Bewohner von Virginia und die haben alle sich dagegen aufgelehnt und es aber auch durchgedrückt und dieser Park ist nie Realität geworden. Aber für ein paar Tabs lohnt es sich trotzdem noch, da mal reinzugucken. Es ist total bizarr und fühlt sich auch so ein bisschen an wie diese American Dolls, die du mal hier auch in den Tabs
American
hattest.
American Girl Dolls.
Ja, genau.
Ja, ja, die haben ja auch diese, also diese kleinen süßen Puppen mit so ganz schlimmen Schicksalen.
Ja, genau. Ja, ja. Das hatten wir hier immer mal wieder schon so.
Hallo, ich habe die Pest.
Genau.
Hallo, meine Eltern sind im Eis erfroren.
Ja, und das aber in Parkform. Und auch da haben wir jetzt die Tabs mal geöffnet und aber auch wieder geschlossen.
Vielen Dank dafür. Ich nehme dich jetzt direkt mit rüber in meine Tabs.
Sehr gut, weil wir schwitzen hier.
Wir schwitzen und es kommt vielleicht auch ein Park vor.
So Nein. Viel
ich
schon mal.
Doch,
freue
doch.
Ich mich schon. Wie ein Flitzebogen okay. Bin ich gespannt.
Okay, okay, okay. Mir wurde diese Woche etwas in mein Feed gespült. Es gab einen Viral Moment und er betrifft Tyra Banks.
Aha.
Um es kurz zusammenzufassen, US-Supermodel und Kreatorin von America's Next Topmodel, Tyra Banks.
Die Original Heidi Klum.
Ja, sie hat 2011 ein Fantasy-Buch herausgebracht. Es ist in etwa wie Harry Potter, nur mit Models.
Ah.
Und als ich das gelesen habe,
ist bizarr.
Habe ich mich beim morgendlichen Doomscrolling sehr gefreut und sehr gelacht, alleine laut gelacht und gedacht, okay, ich will alles darüber wissen und habe sofort versucht, spontan dieses Buch irgendwo zu bestellen, aber war erfolglos. Es ist überall derzeit nicht lieferbar, es ist überall ausverkauft, weil sehr viele Leute auf dieselbe Idee gekommen sind.
Also, mal reinzuschmückern, was hat die sich da jetzt ausgedacht?
eBay ist komplett leer gekauft. Dieses Buch ist gerade vergriffen, weil es eben viral ist. Ja, und bevor wir uns um dieses abstruse Meisterwerk namens Modelland kümmern, muss ich, glaube ich, ein bisschen grundlegend zu Tyra Banks, also für die, die sie jetzt nicht eh schon kennen. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass wir hier die Promis nicht genug erklären, diese Woche. Also Tyra Banks, heute 52 Jahre alt und ein US-Model, born in California.
Ja, also Legend, richtig.
Sie ist
ne?
Legend, sie ist Fernsehstar, sie ist Produzentin, sie ist Schauspielerin, sie ist Unternehmerin. Sie hat ihre Modelkarriere mit 15 schon begonnen und Geschichte geschrieben als erste African-American Woman auf dem GQ und auch dem Sports Illustrated Cover. Allgemein ist sie so eine von wenigen schwarzen Frauen, die den Supermodel-Status erreicht haben. Also fällt mir noch Naomi Campbell ein. Ja. Aber das war es dann auch schon so langsam. Also sie war auf allen Modezeitschriften covern, sie war auf allen Laufstegen der Welt, für alle großen Marken gebucht. Sie hat in vielen Fernsehserien und Filmen mitgespielt, unter anderem Prince of Bel-Air, Gossip Girl, Glee. Sie war natürlich in Hannah Montana die Agentin.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Never Forget. Hat in Musikvideos von Michael Jackson, Tina Turner, George Michael und Lionel Richie mitgespielt. Außerdem hat sie einen Song mit Kobe Bryant mal released. Fun Fact.
Random.
Und sie hat 2003 eben America's Next Topmodel kreiert. Also sie ist die Erfinderin dieses Formats. Hat es auch executive produced und 22 Staffeln lang gehostet, bis die Show 2015 gecancelt wurde. Auch krass, wie lange das bei uns noch lief und läuft und wie lange das in
das hat sich neu erfunden, weil es jetzt woke ist und jetzt Männer dabei sind und dann auch mal für ein Jahr Leute, die nicht den üblichen Model-Standard-Körpern entsprochen haben, auch mitlaufen durften. Curvy Models.
Ja, und Tyra Banks, wie gesagt, sie ist die Erfinderin davon und sie hat auch eine eigene Talkshow, die Tyra Banks Show, für die sie 2 Emmys gewonnen hat. Außerdem hat sie noch America's Got Talent und Dancing with the Stars gehostet, also She's Everywhere. Ist wiederholt gerankt worden von der Times auf die einflussreichsten Personen der Welt, als eine von 7 Frauen, die da regelmäßig war. Kosmetiklabel hat sie natürlich auch noch, was auf so einem super sketchy Multi-Level-Marketing-System beruht, aber anderes Thema. Und letztes Jahr gab es eben ziemlich Backlash für sie und America's Next Topmodel. Es gab nämlich eine 3-teilige Netflix-Doku namens Reality Check Inside America's Next Topmodel, wo sie nicht gut wegkommt.
Komisch, merkwürdig. Da ist doch eigentlich das Format bisher immer als herrlich unproblematisch aufgefallen.
In Germany's Next Topmodel gibt es ja auch so einige diverse kritische Dokus und Beiträge.
Und immer wieder Clips kriege ich in meine Timeline, wie dann irgendwie, warum isst du da jetzt Pommes?
Ich will nichts schwabbeln sehen.
Warum isst der jetzt Mayo auf den Pommes?
Ja, also viele ehemalige Kandidatinnen,
so kommst du her?
Die dann von,
so, traust du
von ihren Erfahrungen berichten, genau. Also aber das Ding ist halt, bei uns ist es ongoing und dort ist es jetzt so, die nächste Generation hat ein Vintage-Format entdeckt und pflückt es jetzt auseinander.
Ah, ja.
Was ist eigentlich alles abgelaufen bei America's Next Topmodel und was da zutage gefördert wurde in dieser Doku, ist wirklich krass teilweise. Also wir kennen ja dieses Umstyling hier von Germany's Next Topmodel, aber es gab tatsächlich Teilnehmerinnen, denen von Tyra Banks nahegelegt wurden, sich doch operieren zu lassen. Zum Beispiel eine sollte sich ihre Zahnlücke schließen lassen, wurde dann rausgeschmissen aus der Sendung, als sie es nicht mitgemacht hat. Dann hat aber Tyra Banks wenige Jahre später einer anderen Teilnehmerin geraten, sich ihre Zahnlücke künstlich vergrößern zu lassen. Also das war dann so sehr wahllos, okay, wo auf Tyra Banks gerade Bock hatte.
Hauptsache operieren. Je nachdem, was man für eine Zähne hat, Hauptsache man macht da irgendwas.
Eine andere hat sich 4 Zähne ziehen lassen, weswegen sie bis heute Schmerzen beim Kauen hat.
Oh,
also
Gott.
Solche Sachen sind da rausgekommen. Dann ist so Sachen passiert, wie sie haben weiße Models geblackfaced und schwarze Models weiß geschminkt für das Ethnien-Switch-Shooting. Und dann sollten sie auch die Persönlichkeiten übernehmen. Also so einfach ultra problematic und schlecht gealtert. Und es gibt dazu noch Szenen, wo Tyra Banks so eine richtige Cholerikerin ist, also wirklich ausrastet und Kandidatinnen zusammenschreit.
Be quiet! That's what is wrong with you.
Stop it!
I have never in my life yelled at a girl like this. When my mother yells at this, it's because she loves me. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Learn something from this.
Also sie hat manchmal so ein bisschen so eine kurze Zündschnur, wofür sie auch berühmt ist in den USA. Da gibt es jetzt zahlreiche Family Guy Skits, wo sie dann nochmal durch die Gegend brüllt. Also sie ist irgendwie gleichzeitig so eine sehr gefeierte, aber auch sehr gehasste öffentliche Persönlichkeit.
Ja, eigentlich so eine Standard-Reality-TV-Persona, die halt auch mal das gibt, was so das Format verlangt.
Natürlich gab es diverse Body-Shaming-Fälle in dieser Show. Es gab mal ein Shooting, wo die Models Tiere verkörpern mussten. Und dann hat sich das Model, was noch am ehesten so den Mini-Ansatz von einem kleinen Mini-Bauch hatte, die musste den Elefanten spielen. Und dann wurde noch gesagt, da mussten wir ja ganz schön viel retuschieren. Also
ist das evil?
Wirklich evil. Da haben sich Leute verletzt bei viel zu schwierigen Laufsteg-Challenges. Es wurde nichts unternommen gegen sexuelle Übergriffe am Set. Also so richtig dark twist. Also diese Show, von der man jetzt eh schon nichts Gutes denkt, hat nochmal so einen richtig darken Twist bekommen durch diese Aufarbeitung. Und das Interessante ist, dass Tyra Banks selbst Teil dieser Doku ist. Also sie ist selber Talking Head und spricht quasi in der Doku über diese Vorwürfe, sieht auch ein, ein, dass nicht alles gut gelaufen ist, aber redet sich immer raus mit, war halt, muss man im Kontext der Zeit sehen, die Zuschauer wollten das so, so war halt die Modebranche. Und sie feiert sich eben sehr dafür, dass sie die Modebranche revolutioniert hat, dass sie eben was dagegen gemacht hat, dass nur weiße, skinny, heroin-schick Models überall zu sehen waren. Sie hat Diversity reingebracht in diese Branche, sie hat das zur Show gemacht. Mhm. Es gab Queer Representation sehr früh in dieser Show und eben Diversity, und da schreibt sie sich extrem auf die Fahne und lässt alles andere, was da so gelaufen ist, geschickt mal hinten runterfallen.
Kann ja auch beides wahr sein, aber es hat halt auch nicht beides die gleiche Gewichtung.
Genau, vielleicht. Und befindet sich aktuell in einem Lawsuit gegen Netflix, die sie verklagt, weil sie sich falsch dargestellt fühlt in dieser Doku. Das nur so, was aktuell abgeht mit Tyra Banks. Jetzt ist es so,
dann
dass
hat
diese...
hat die noch Zeit, ein Buch zu schreiben.
Jetzt ist es so, dass diese Supermodel / Actress / Talkshow-Host Tyra Banks auch noch zur Autorin geworden ist. Und zwar hat sie 2011 ein Fantasy-Buch geschrieben namens Modelland. Das erste Buch einer Trilogie, ein Fantasy-Schinken, wirklich, mit ca. 580 Seiten, was ungefähr so dick ist wie Harry Potter 6. Also es ist ein Riesen-Fantasy-Epos, wenn man das so nennen will. Und warum das jetzt ausgerechnet diese Woche im Juni 2026 wieder viral geworden ist, ist, dass sie damals zu diesem Buch auch noch einen Song released hat und der jetzt gerade auf X, ehemals Twitter, viral gegangen ist. Ein Post auf X, in dem stand, dass das der worst song of all times ist. Und dann hat ihn TikTok entdeckt und dann war er überall. Es ist ein ganz unglaublicher Song. Ich habe sowas auch noch nie in meinem Leben gehört.
Ich will ihn jetzt
mal
hören.
Einen kleinen Eindruck. Hey, it's Tyra B, running in the in Wall Street with four chicks in green, and they all look at me. They are running for their life. Their beauty is in strife. Running from kommt der beste Part.
Okay, also entweder ist es total artsy und geil oder es ist der größte Schrott. Ich
also,
weiß es noch nicht.
Imogen Heap und Charlie XCX war gleichermaßen shaking. Das ist so weird, oder?
Oh, das ist so Caroline Polachek.
Ein weirdes Genre.
Hä? Okay.
Also du hast jetzt schon auch dieses ikonische Buchcover gesehen, gerade mit diesem grünen Auge drauf. Also der Text ist, hey, it's Tyra, Tyra B, running in the New York street with four chicks in green. Mhm. And they all look at me. Und dann sagt sie noch, can you survive Modelland? Also da wird fröhlich auch Land of Land gereimt und YouTube-Kommentare sind spicy und machen Spaß. This song feels like a panic attack, habe ich gelesen. Und testing the I listen to anything people in the car. Und I can't believe it took Twitter gays so long to find this jam.
Ist natürlich, wirklich so. Warum ist es jetzt erst Thema?
Ja, dieser Schrottsong wird natürlich im Internet, vor allem auf TikTok, komplett abgekultet und teilweise gehasst und teilweise für Camp befunden. Leute sind obsessed mit diesem Tyra Banks Song Modelland. Möchtest du wissen, worum es in dem Buch Modelland geht? Ich warne dich vor.
Ja, gerne. Also das ist jetzt, soll ich erstmal ein bisschen mutmaßen und raten?
Versuch mal.
Also Modelland könnte jetzt natürlich sowas sein, was so eine Fantasiewelt irgendwie aufmacht, wo es ein magisches Land gibt, in dem sehr viele Models sind, so wie Drachen oder so. So? Ist das so ein bisschen?
Geht ein bisschen in die richtige Richtung.
Also da sind sehr viele Models und die sind in einem Land.
Fast. Also es ist ein Fiction-Buch natürlich, Fantasy, ein bisschen dystopisch, so Teenager-Buch über eine exklusive Modelschule. Es ist wirklich wie Hogwarts für Models. Und es geht um ein 15-jähriges Mädchen, was jetzt unverhofft auf diese Schule gerät, in dieses legendäre Internat Modelland, eine exclusive, mysterious place on top of a mountain, also very Hogwarts.
Ja.
Und das Mädchen heißt... Tuki de la Creme.
Ja.
Tuki de la Creme wird beschrieben als awkward und unconventional. Mhm. Und sie wird daher als Forgotta Girl bezeichnet. Mhm. Forgettable Forgotta Girl. Weil sie nämlich folgende Merkmale hat. Ihre Augen haben unterschiedliche Farben. Eins braun, eins grün. Deswegen ist dieses grüne eine Auge da überall auf diesen Büchern drauf. Mhm. Sie hat widerspenstige Haare und eine große Stirn. Eine Parallele zu Tyra Banks, sagt sie selber. Und das ist auch nicht die einzige Parallele zwischen den beiden.
I got discovered at 15 years old. Tuki gets discovered at 15 years old.
So it's a lot about you.
It's very similar. I mean, Tuki has one green eye. Modelland is a fantastic modeling academy on the top of a mountain in a town called Metopia.
Yeah. und so weiter und so fort. Also sie hat da versucht, sehr viel von ihrem eigenen Leben, she got discovered at 15, I got discovered at 15, mit alles da reinzubringen. Genau, genau. Und obwohl sie jetzt so ein Forgotten Girl ist, mit einer großen Stirn, diese Tuki, gelangt sie jetzt trotzdem auf diese Schule und hat die Chance, eine Intoxibella zu werden. Mhm. Die Intoxibellas sind die magischen und auf der ganzen Welt gefeierten Supermodels. Unter anderem haben die magische Kräfte wie, sich jedes Jahr vor dem 30. Geburtstag wieder in eine 17-Jährige zurückzuverwandeln. Es wird noch viel wilder. In dieser Schule trifft diese Außenseiterin Tuki andere Außenseiterinnen, unter anderem ein Plus-Size-Girl namens Dylan, ein 1,40 Meter großes Mädchen namens Shiraz und Piper, ein Mädchen mit Albinismus. Und sie sind dann zu viert, also es reicht schon dort eine Außenseiterin zu sein, wenn man Plus-Size ist. Es ist wirklich, it's wild, dieses Universum.
Also sind die jetzt so eine Gruppe von Misfits, weil eine ist ein bisschen dicker, die andere klein,
die andere hat zwei Augen, bunte Augen, genau. Und die sind eine Outcast-Clique in diesem Internat Modelland und müssen herausfinden, warum sie da sind und Geheimnisse entdecken und so weiter und so fort. Und müssen den grausamen Catwalk-Corridor überleben und das furchteinflößende Thigh-High-Bootcamp und lernen alles über Freundschaft und so weiter und so fort. Ja, und Tyra knows it all, weil sie ist ja die Queen of Model und Schönheit und Mode und Selbstbewusstsein. Deswegen, dieses Buch ist, wie der Buchrücken verrät, zu 100 Milliarden % Tyra. Und sie verspricht selber in einem Interview, dieses Buch takes you to a fantastical place you've never seen or heard about or read about before. Und das glaube ich sofort, weil sie hat mich mit diesem Song schon so überzeugt. Das ist wirklich etwas, was ich noch nie in meinem Leben zuvor jemals gehört habe. Ja. Dass ich sehr stark davon ausgehe, dass das Buch mithalten kann. Ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass man das nirgendwo kriegt. Ich konnte mich nur so durchhangeln an Zeitungsartikeln, die jetzt nach und nach.
Ich muss auch sagen, dass ich irgendwie
das raushauen.
Ich finde auch den Song, ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden, ich finde den Camp. Ich finde den geilen Camp.
Also je mehr man über dieses Buch herausfindet, desto wirrer wird es. Sie hat übrigens die Idee gehabt, auf dem Highway in New York, da hat sie irgendwie darüber nachgedacht, warum sind eigentlich Supermodels so super. Und da hat sie gedacht, ich schreibe ein Fantasy-Epos darüber. Also die Hauptperson heißt ja Tuki de la Creme. Die Mutter heißt Creamy de la Creme. Sie ist eine Evil Mom mit einer Porzellanpuppensammlung. Tukis Vater ist Christopher de la Creme. Er ist ein Ex-Circo de Soul-Akrobat und hat sein Auge bei einem Schwertrick verloren und er ist Alkoholiker. Die Schwester ist eine schöne Tänzerin. Dann hat Tuki noch eine Romance mit einem Typen von der Männer-Model-School. Die gibt es auch noch. Die heißt Bestosterone. Und das ist wirklich, also diese Love-Story-Szenen, die da beschrieben sind, die sind wirklich auf Romantasy-Niveau. Es ist ganz, ganz schwer auszuhalten. Dann gibt es noch eine Krankenstation in diesem Internat, die heißt Fashion Emergency Department Store, wo die Ärzte Rollschuhe tragen, beziehungsweise die haben die Rollerskates statt Füße von Geburt an. Also she's going wild. Dann diese Four Chicks in Green in New York, die man in dem Song hört. In New York wird in dem Buch nie erwähnt. Das hat gar nichts damit zu tun. Wenn man übrigens die Schule abbricht, wenn man da vorzeitig ohne Erlaubnis rausgeht, dann altert man augenblicklich um 50 Jahre.
Oh,
Höchststrafe.
Oje, wie schlimm.
Ja. Und alle müssen einmal gleichzeitig menstruieren und dann lernen, mit dem Schmerz umzugehen.
Was?
Und danach kriegen sie nie wieder die Menstruation. Was irgendwie auch eine weirde Metapher für das Modelleben, glaube ich, ist. Aha. Man sehr viel abnimmt, glaube ich.
Ah,
also es ist irgendwie alles so dark, aber auch gleichzeitig whimsical.
Ja.
Es ist ein ganz komisches Universum.
Und auch ein bisschen magisch.
Ja, und Model. Und was ich auch noch spannend finde, man kann nur am Day of Discovery entdeckt werden für das Modelland, für das Internat. Und man kann seine Chancen erhöhen, indem man einen Smice findet. Das ist so eine Art Charlie und die Schokoladenfabrik Golden Ticket. Wenn du das kriegst, dann hast du eine höhere Chance. Das wird auch sehr konkret beschrieben. The land sends 7 talismans called smices into the world. What an arcane word. Who thought of such a thing? These smices, which boost your odds of being chosen by 91%, are propelled through the world's waterways. Ich finde lustig, wie akkurat es geregelt ist. Also die Chancen sind 91% höher, wenn man einen Smice im Wasser findet, auf dieses Internat zu kommen. Und es klingt ein bisschen wie Hunger Games mit diesem Erntetag.
Ja.
Aber Reverse Hunger Games, weil man will ja anscheinend ausgewählt werden für Modelland. Und das Wort Smice, who thought of such a thing, kann ich dir sagen, Tyra Banks, weil Smize ist eins ihrer Model-Markenzeichen, ein Begriff, den sie geprägt hat rund um America's Next Topmodel. Da würde ich dich jetzt bitten, das einmal auszuprobieren. Du musst mal deine Augen zusammenkneifen. Minimal, als würdest du in die Sonne blinzeln oder etwas fokussieren.
Ja.
Die Wangen anheben, Wangenknochen sanft nach oben, Mund entspannt halten und jetzt gedanklich lächeln. Und Augen ein bisschen weiter auf. Bam, Model. Das ist dein Modelblick.
Das ist mein Modelblick?
Ich weiß auch nicht,
ob das jetzt mein Modelblick ist, aber es liegt vielleicht auch an den Temperaturen.
Du hast gerade gesmeißt auf jeden Fall.
Das war gesmeißt.
Und sie bringt jetzt irgendwie diese iconic Aspekte aus ihrem eigenen Leben, wie dieser Smize, in dieses Fantasy-Universum mit rein. Also
was
alles
verschwimmt.
Mal?
Ich will ja auch mal sehen, wie du smeißt. Ja. Ich weiß nicht, das funktioniert glaube ich
nicht. Ich habe das Gefühl, Melania Trump smeißt viel. Wobei, nee, die lächelt. Also die Idee ist, smile with your eyes. Smize.
Smize.
Also du musst quasi Wärme in deine Augen kriegen, aber sonst ein bisschen resting bitch face, glaube ich. Schwierig.
Ja, ich weiß nicht, ob das so meins ist.
Auf jeden Fall verschwimmt das alles. Es ist super wild, dass jetzt in diesem Fantasy-Universum gibt es auch den Tyra Banks Smize. Das gehört irgendwie alles zusammen. Dann habe ich also einen längeren Auszug gefunden, den ABC veröffentlicht hat, wo es um diese Auswahltag geht. Es gibt eine Art Runway-Casting für diese Schule. Und da würde ich dich gerne nochmal kurz mit rein verzaubern. Es gab nur eine einzige Regel. Ein Mädchen muss laufen, um ausgewählt zu werden. Scharen von Mädchen schritten über ihre jeweiligen Abschnitte des Platzes, hielten inne, posierten für die Kameras und machten dann kehrt. Die Laufwege der Mädchen kreuzten sich. Gewalt wurde weder gefördert noch verurteilt und die Eltern einiger Mädchen bestanden darauf, das Lauftraining zur Vorbereitung auf den großen Tag, um Kampfsportübungen zu ergänzen. Ein Mädchen, das aussah, als wäre es noch nie zuvor auf High Heels gelaufen, stolperte und brach sich die Absätze bei der Stilettos ab. Am Ende eines improvisierten Laufstegs gerieten zwei Mädchen in eine Rauferei und wälzten sich auf dem Boden. Kenya, wende den Gyakizuki-Stoß an, schrie ihre Mutter. Verpasst der haarigen Hexe einen Konterstoß, aber pass auf deine Frisur auf, Schätzchen. Tuki wirbelte herum. Bei der haarigen Hexe handelte es sich um Abigail Good. Koteletten in voller Pracht, ein zarter Damenbart über der Oberlippe, unrasierte Beinhaare an den Waden, Achselhaare, die im Wind wehten und in den Händen immer noch ein Protestschild mit der Aufschrift Weg mit Rasierern. Das ist ein ganz normaler Absatz aus Modelland vom großen Auswahltag. Und dieses Buch ist wirklich komplett mystisch, weil es gleichzeitig total zerrissen und abgekultet wird gleichermaßen. Also man kann, wie gesagt, immer nur so kleine Auszüge irgendwo entdecken, aus denen man absolut nicht schlau wird, wenn man das alles so um die Ohren gehauen bekommt. Die US-Amazon-Bewertungen sind überwiegend positiv. 66% haben 5 Sterne gegeben. Natürlich haben auch sehr viele Hardcore-Diehard-Tyra-Banks-Ultras da diese Bücher gekauft und geliebt. Es war sogar auf der New York Times Bestseller-List 2011. Und manche sagen, in diesem Buch muss man Parodie sehen, das ist extra vereinfacht und schlecht geschrieben. Das ist doch lustig, das ist so schrottig, es ist wieder Camp. Andere Reviews von jetzt Zeitungen und so gehen nicht so freundlich mit diesem Buch ins Gericht. Zum Beispiel wird da geschrieben, geschmacklos, vorhersehbar und oberflächlich, anstrengend zu lesen, ein verwirrendes Stück Schund und nachweislich verrückt. Außerdem sei es auf einen deprimierenden, konsumorientierten Zweck geschrieben, das Werk ist ein unsinniger, albtraumhafter LSD-Trip, der kein Ende nimmt. Mit mehr erfundenen Wörtern und Begriffen als in einer klingonischen Übersetzung eines Dr. Seuss-Buches, wobei der Spaß aufhöre, sobald man begreift, wie lang das Buch tatsächlich ist. Außerdem wurde es vom Magazin Paper beschrieben als ein Affront gegen die englische Sprache. Das wird halt
alle Register gezogen.
Wirklich gehasst. Außerdem natürlich rausgekehrt, dass dieses Buch total betont, ja, guck mal, alle Frauen sind schön, wir haben ja diese Outcasts, die hier auch jetzt stattfinden und die Hauptrolle spielen, aber gleichzeitig zeigt das Buch ja auch, dass es weiterhin einfach manche Frauen gibt, die modelmäßig gut aussehen und besser als andere, die dann in der Modelbranche überhaupt eine Chance haben. Also es ist komplett Doppelmoral. Dieses Buch, man checkt nicht genau, was es einem sagen will.
Was will es?
Ja. Jetzt zum Thema Theme Park. 2019 kam dann Tyra Banks auf die Idee, zu diesem Modelland, rund um dieses verwirrende Fantasy-Werk Modelland, einen ganzen Theme Park zu eröffnen. Und zwar franchise-mäßig. Also sie hat einen gestartet in den USA und es sollte dann weltweit überall Modellands geben, in der, Überraschung, jeder ein Model sein kann und Schönheit zelebriert wird. Sie hat so messiasartig gesagt, ich gehe 10 Schritte weiter als alle anderen. Ich gebe Menschen die Möglichkeit, sich mit der schwer fassbaren Welt auseinanderzusetzen, indem ich sie für alle zugänglich mache. Also sie öffnet uns Tür und Tor hinein in die Modelwelt und hat auch irgendwie so Marketingkampagnen gemacht, wo sie einem das nochmal auch ins Gesicht geschrien hat.
Beauty is all shapes and sizes, all colors and genders, young and old, tall and short, thin and thick. Okay.
Sie hat ja recht, aber ich muss das nicht unbedingt so ins Gesicht geschrieben bekommen. Und hat halt wirklich dieses Modelland als revolutionary verkauft. Es war aber in Wirklichkeit so eine Willy Wonka-Experience-artiger Fail. Also ein Riesenfail, berichten Leute, die da waren. Tickets gab es ab $60, das teuerste $1,500. Da durftest du dann mit ihr noch irgendwie Fotos machen und einmal über den Laufsteg rechts und links laufen und ein Goodiebag abstauben. Also sie hat nicht nur einen Song released zu diesem Buch und den Leuten gesagt, hört doch, während ihr dieses Buch lest, diesen Song dazu. Nein, es gibt einen ganzen Themepark dazu in Kalifornien. Der hat übrigens 22 eröffnet, wurde wegen Corona verschoben. Leider dieses Jahr aber auch schon wieder geschlossen worden.
Oh Mann, jetzt hätte ich den irgendwie gerne gesehen.
Ja, ich irgendwie auch, wo wir eben über so Freizeitpark-Fails gesprochen haben. Und es ist noch nicht alles aus dem Universum von Tyra Banks. Es gibt auch Smize Ice Cream. Sie hat 2020 noch ein Eis rausgebracht, auch mit diesem Modelland-Auge von dieser Tuki de la Creme Ice Cream. Es spricht irgendwie alles eine Sprache auf diesen Eisbechern drauf.
Es wirkt auch ein bisschen so, als hätte sie diese Ideen auch schon beim Schreiben gehabt die ganze Zeit.
Und da habe ich auch noch einen kleinen Beweis gefunden. Sie hat nämlich in diesem Fantasy-Buch von 2011 irgendwie auch Cross-Promo für Eiscreme unternommen.
Da steht
nämlich, basking in the light is such a naughty tease, like getting a single lick of the most delicious butter pecan gelato you've ever tasted. Das ist ein sehr spezifischer Eiscreme-Geschmack.
Den sie dann rausgebracht hat.
Also die Grenzen in diesem Model Smize Fantasy Theme Park Buch Eiscreme-Universum sind auf jeden Fall sehr fließend. Ich weiß nicht, ob Tyra Banks einfach Kapitalismus durchgespielt hat oder ob das so eine Art Kunstinstallation ist. Ein Sozialexperiment, was wir alle nicht checken.
Ich glaube, dafür geht's zu wenig auf.
Ja, der eine Flagship-Store in Sydney hat auch schon wieder geschlossen, habe ich gesehen.
Scheiße.
Ja, aber guck mal, dieses Buch erlebt gerade eine Renaissance. Es ist überall vergriffen. Leute feiern diesen Song. Thema Trilogie, sollte ja der erste Teil von 3 Büchern werden, ist nie erschienen. Also vielleicht greift sie das jetzt auf und bringt uns noch Teil 2 und Teil 3. Wir wissen es nicht. Weiterhin ist sie big im Business natürlich. Erst diese Woche wurde revealed, dass sie jetzt bei der nächsten Staffel Project One Runway als Permanent Guest Judge sitzen wird. Da sitzt sie dann auch unter anderem neben Heidi Klum. Also irgendwie hat diese Frau eine krasse Karriere hingelegt mit durchaus problematischen Komponenten und ein Universum geschaffen, was ein Fantasy-Buch mit Song, mit Themepark und mit Eiscreme beinhaltet. Dazu Fernsehshows. Also ich bin ganz schwer wieder rausgekommen aus diesem Rabbit Hole. Muss das jetzt aber für heute erstmal machen, weil es ist jetzt
bitte.
Heiß und Miguel, bitte vergiss dein Smize nicht.
Nicht so sieht es aus, mein Smize. Ja, vielen Dank für diese Tabs, liebe Caro Worps. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Das waren die Tabs für diese Woche von euren Lieblings-Potterheads und Disney-Adults in ARD Sounds. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht aufgehen wie hier so Popcorn, habe ich den Eindruck.
Das wird man ja auch langsam kritisch.
Es wird kritisch.
Du kriegst schon magisches Dreieck.
Genau, wir müssen schon jetzt noch Cross-Promo machen.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Die Fußball-WM ist in vollem Gange. Ich kriege nach wie vor wenig mit, doch das Deutschlandspiel habe ich jetzt gesehen, aber wirklich sonst nicht viel. Aber ist ja auch egal, wir haben ja schon einige WM-Tabs geschlossen und jetzt empfehlen wir euch noch einen Podcast zum Thema und zwar, wie geht's mit Robin Gosens?
Ja, den kennst du bestimmt, Miguel, ne? Den Robin Gosens.
Ist der Fußballspieler?
Der ist Fußballspieler.
Ja, ich kenne die alle nicht, ist ja egal.
Jedenfalls heißt der Podcast Wie geht's und es geht um mentale Gesundheit, denn was viele nicht wissen, neben seiner Fußballkarriere hat Robin Gosens auch Psychologie studiert und spricht im Podcast jetzt mit allen möglichen Promis aus Sport und Gesellschaft und Unterhaltung ganz offen über ihre mentalen Tiefen und persönlichen Krisen. Da waren zum Beispiel schon Fußballkollege André Schürrle zu Gast.
Schürrle!
Oder auch Sängerin Paula Hartmann oder auch Skirennläufer Felix Neureuther.
Dabei gibt's aber nicht nur persönliche Einblicke, sondern auch Denkanstöße. Zum Beispiel, wie geht man dann mit den Krisen um und wie kommt man wieder raus aus dem Tief? Hört doch gerne mal rein in Wie geht's mit Robin Gosens. Jeden Montag in ARD Sounds. Link gibt es wie immer in den Shownotes.
Cross-Promo-Ende.
So, das war's jetzt sofort. Klima an.
Ganz schnell sagen wir den Leuten, ja, jetzt können wir es anmachen. Jetzt könnt ihr es wohl aushalten, wenn wir uns einmal verhaspeln.
Ich kann nicht.
Kannst du auch den Kleinen da nochmal anmachen?
Ja, wir haben mehrere.
Oh, den kleinen Ventilator, Tischventilator.
ich lebe wieder. Das war jetzt wirklich hart. Ich habe wirklich das Gefühl.
Hitzeschlag durch Tabs. Kannst du keinem erzählen.
Das kannst du keinem
erzählen. Wir hören jetzt auf. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann, passt auf euch auf bei der Hitze. Und
wirklich, genug trinken.
Geht rein und schickt uns Tabs. Das könnt ihr nämlich gerne jederzeit machen. Zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de oder schreibt uns eine DM. Wohin denn, Miguel?
Du heißt @carowobs und ich @miguelraa.
Ja, so. Wir freuen uns über eure Einsendung. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und gut bewertet. Und jetzt ist Schluss.
Wie heißt das Ding mit dem Lächeln? Mit den Augen?
Smize.
Smize, ja. Vergesst nicht, bei den Temperaturen immer mal wieder zu smizen. Also bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many, too many, too many, too many, too many.